Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News-Update von Energate. Mein Name ist Christian Silos und wir beenden mit der heutigen neuen Folge die Sommerpause. Wir waren alle ein bisschen unterwegs, haben den schönen Teil des Sommers jetzt im August vor allem auch genossen und freuen uns, dass wir jetzt auch wieder hier sind. Und wir, das ist zum einen mein Kollege Ruben Bartke. Hallo Ruben.
Hallo, schön, dass ich auch mal wieder dabei bin. Und Sommer genossen, das darf ich behaupten, dass ich das getan habe.
Das ist schon mal gut und richtig gut finden wir auch, dass wir eine neue Kollegin hier bei uns im Podcast-Team und in unserer Redaktion begrüßen dürfen. Bei uns ist nämlich heute zum ersten Mal Lisa Marx. Hallo Lisa.
Hallo Chris. Ja, danke für das herzliche Hallo und Willkommen. Ich freue mich, dass ich jetzt die Energate-Politikredaktion tatkräftig unterstützen darf. Zuvor war ich mehrere Jahre bei einer anderen Fachzeitung, habe da überwiegend den erneuerbaren Ausbau und den Strombereich mitbetreut, zuletzt auch die Wärme. Und ja, es war ja auch diese Woche eine sehr wärmelastige Woche bei Energate.
Ja, da trifft sich ganz hervorragend, dass du jetzt bei uns im Team bist und gleich einen Start im Podcast machst. Finde ich ganz großartig. Dafür schon jetzt vielen Dank. Es war tatsächlich doch jetzt so mancherlei los diese Woche. Klar, wir merken immer noch so ein bisschen, es ist Sommer noch. In einigen Bundesländern laufen ja noch die Ferien. Aber boah, es geht langsam wieder los und vor allem gleich den Auftakt war auch mein erster Arbeitstag. Da lag direkt der Wirtschaftsplan des Klima- und Transformationsfonds auf dem Tisch. Also des großen Förderrahmens für ja, vor allem die Energiewende auch mit, auch wenn da ein paar andere Programme mit drinstecken. Und das ist ein Thema, das uns ja schon lange umtreibt. Wir erinnern uns an das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das dem Klima- und Transformationsfonds ja kräftig die Beine einmal weggezogen hat. Es stehen mittlerweile wesentlich weniger Mittel zur Verfügung und das ist jetzt für den Wirtschaftsplan 2025 und die folgenden Jahre natürlich auch immer der große Rahmen, der über dem Ganzen drüber steht. Uns haben die Papiere am Montag erreicht, der Haushalt 280 Seiten, dazu nochmal 30 Seiten Wirtschaftsplan für den Klima- und Transformationsfonds. Da hatten wir eigentlich auch erstmal ganz gut zu tun, vor allem wenn man da mal reinguckt, man versteht eigentlich erstmal fast gar nichts und dann muss man sich durch dieses wunderbare Zahlenwerk erstmal so ein bisschen durchkämpfen. Haben wir, wie viele unserer Kollegen und Kollegen von anderen Medien auch natürlich irgendwie dann gemacht. Und wir sehen in dem Klima- und Transformationsfonds ein Ausgabevolumen, das erstmal veranschlagt ist für das folgende Jahr von 34,5 Milliarden Euro. Da merkt man schon, das ist weniger als in den Vorjahren. Klar, das ist natürlich insgesamt geschrumpft und entsprechend sind natürlich auch teilweise die Reaktionen, weil diejenigen, die Geld abgeben müssen, die weniger Mittel für ihre Förderprogramme, von denen sie profitieren wollen, zur Verfügung haben, da kommen natürlich einige Reaktionen, da kommen wir dann gleich mal drauf. Lisa, vor allem auch das Wärmethema war ja deins, hast du gerade schon angekündigt, gucken wir gleich mal drauf. Die Wärmewende insgesamt ist mit 16 Milliarden Euro von den gut 34 natürlich der größte Batzen, der da drin steckt. Das sind aber auch schon mal merklich weniger Mittel als in den Vorjahren. Ich glaube 2024 waren es irgendwie so rund 2,5 Milliarden Euro mehr, die noch für die Wärmewende in Gebäuden und Netzen zur Verfügung gestanden haben. Und da ist jetzt vor allem im Prinzip der Heizungstausch, das Programm schrumpft so ein bisschen. Mehr Mittel gibt es dafür, für die Transformation der Wärmenetze, also vor allem für den Ausbau der Fernwärme. Da steigt der Betrag doch merklich, was auch daran liegt, dass da zuletzt nicht so viele Mittel dafür zur Verfügung standen. Jetzt summiert sich das auf immerhin knapp 1 Milliarde Euro, also deutlich mehr. Die Reaktionen sind aber trotzdem jetzt nicht überbordend, wenn man sich diesen Teil des KTFs anguckt. Lisa, du hast dich so ein bisschen umgehört, hast bei verschiedenen Verbänden, Branchen reingehört. Wie fallen die Stimmen da so aus?
Ja, also es ist natürlich trotz Aufstockung weiter völlig unterfinanziert. Also ich meine, die meisten orientieren sich ja schon an der Studie im Auftrag von VKU und AGFW, wo ja wirklich 3,4 Milliarden jährlich für den Fernwärmeausbau beziffert werden. Da kann man jetzt 1 Milliarde Euro, da muss man kein Mathe-Genie sein, dass man erkennt, dass man da dann wohl nicht hinkommt. Man muss sagen, also aus München, die Stadtwerke München wurden auch sehr deutlich und meinten wirklich auch, naja, im Vergleich zu den Mitteln, die für andere Technologien zur Verfügung stehen, ist da halt dann schon auch die Gefahr von der Wettbewerbsverzerrung gegenüber der Fernwärme dann, diese Gefahr könnte einfach bestehen. Und der Bereich ist einfach chronisch unterfinanziert. Anders sah es tatsächlich aus, wenn man ein bisschen in die Richtung Wärmepumpenhersteller oder auch Wärmepumpengeschäft guckt. Die Branche war sehr, sehr entspannt, obwohl die ja auch von 2 Milliarden Euro Kürzungen betroffen sind. Denn hier liegen die Förderanträge nach wie vor unter Plan und drum könnte die reduzierte finanzielle Ausstattung für 2025 durchaus reichen, auch wenn das natürlich auch nicht einzahlt auf die Wärmewende, wenn die Förderanträge unter Plan liegen. Ist also sowohl wärmepumpentechnisch als auch fernwärmetechnisch einfach schwierig, der KTF. Und natürlich muss man auch sagen, zu der finanziellen Ausstattung kommt natürlich noch hinzu, dass man bei der BEW, also Bundesförderung effiziente Wärmenetze, dass es da auch die Forderung gab, was ist eigentlich mit Geothermie, also Einzelfördermaßnahmen. Wäre gut gewesen, wenn zum Beispiel auch die Geothermie da wirklich benannt werden würde. Auch hier, ich meine, das beschäftigt die meisten Stadtwerke. So gut wie jeder Versorger guckt, ist Geothermie, kommt es in Frage, sowohl geologisch als auch finanziell, ist es stemmbar. Und mit der BEW-Förderung wäre gut gewesen, wenn die Geothermie hier einfach drin wäre, auch mit Blick auf die Betriebskostenförderung. Ich meine, das ist eine sehr teure Technologie, die hat auch aufgrund der Pumpen, die dafür notwendig sind, wird das einiges kosten. Auch hier wäre Verbesserungsbedarf, wird Verbesserungsbedarf gesehen, auch Technologien konkret in Einzelfördermaßnahmen nochmal zu benennen auch.
Ja, ich meine, man sieht es natürlich schon so an den Reaktionen. Ja, es ist insgesamt ein geschrumpftes Fördervolumen und da ist natürlich nicht jeder damit glücklich. Du sprichst den Punkt Wettbewerbsverzerrung auch an. Klar, wenn man jetzt sieht, also für die Transformation der Wärmenetze, es ist ja nicht mal eine Milliarde, das ist ein bisschen drunter, 979 Millionen Euro, die dafür jetzt zur Verfügung stehen. Aber für den Heizungswechsel hin zu klimafreundlichen Heizungen, eben wie der Wärmepumpe, stehen halt irgendwie immerhin noch über 14 Milliarden Euro zur Verfügung. Da sieht man schon eigentlich ein merkliches Ungleichgewicht. Das Thema Fernwärme wird uns gleich noch weiter beschäftigen. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber lass uns doch mal kurz nochmal drauf gucken, was steckt sonst noch so in dem Klima- und Transformationsfonds jetzt für das folgende Jahr und für die Folgejahre dann drin. Der zweitgrößte Teil in dem KTF ist die Förderung von Chipfabriken. Hat jetzt erstmal gar nicht so viel mit Energiewende zu tun, aber der war von Beginn an eben mitgedacht. Da werden mit der Aufbau von Chipfabriken in Magdeburg, in Dresden, ich glaube auch im Saarland mit insgesamt knapp 5 Milliarden Euro gefördert. Klimafreundliche Mobilität hat auch immer noch einen großen Anteil mit 3,4 Milliarden Euro. Allerdings, es gibt ja keine Kaufprämie mehr, deshalb ist das Finanzvolumen da schon deutlich geschrumpft. Das waren im letzten Jahr noch 2,6 oder ich glaube vor 2 Jahren noch 2,6 Milliarden Euro. Also ja, auch da schon mal massiv zurückgegangen. Die energieintensiven Unternehmen werden beim Strompreis weiterhin mit über 3 Milliarden Euro entlastet. Da sind die Einschränkungen weniger groß. Und der Wasserstoffhochlauf, der wird noch mit 2,6 Milliarden Euro gefördert. Auch durchaus in Summe ein größerer Betrag. Allerdings auch da haben sich die Energieverbände schon gemeldet, haben mal ein bisschen zusammengerechnet. Wie entwickeln sich eigentlich die einzelnen Programme, die darunter subsumiert sind, zusammen? Und da fehlen dann auch rund 400.000 Euro, also so minus von 15%. Unter anderem, also beziehungsweise sogar die größte Einschränkung gibt es da bei der Umsetzung der Wasserstoffstrategie. Also gerade Vorhaben, die jetzt erst so richtig loslaufen sollen, müssen sich hier auch erstmal auf weniger Fördermittel einstellen. Also man merkt den ganzen Plan schon so ein Stück weit an. Also mit voller Vehemenz wird die Energiewende da eigentlich nicht mehr vorangetrieben. Das ist dem Ganzen schon anzumerken.
Ich finde, wenn ich diese Zahlen höre, vielleicht eine Größenordnung, also zur Einordnung ganz, ganz interessant. Ich höre das zum ersten Mal so, aber ich höre raus, die Chipfabriken, die du erwähnt hast, die werden mit der doppelten Summe gefördert wie der Wasserstoffhochlauf. So viel zu den politischen Prioritäten an dieser Stelle. Das kann man ja durchaus mal, diese Diskussion kann man ja durchaus mal führen. Finde ich ganz bemerkenswert.
Ja, klar, einschränkend müsste man vielleicht sagen, also die Chipfabriken, das ist natürlich dann der einmalige große Anschub, damit diese realisiert werden. Bei den anderen Posten sind es natürlich jährliche Kosten, die sich dann über die Jahre auch entwickeln. Aber auch da sieht man, wenn man vorausschaut, was ist geplant für die Folgejahre, die Zahlen werden in Summe eher kleiner. Also der Rotstift ist schon extrem deutlich zu erkennen. Das setzt auch nochmal da an, ein wirklich sehr problematischer Punkt, wie ich finde, ist, dass die Bundesregierung davon ausgeht, dass von den 34,5 Milliarden Euro insgesamt 9 Milliarden gar nicht erst abgerufen werden. Also sie schreiben insgesamt ein großes Förderpaket auf, aber in der Hoffnung, dass viele Programme gar nicht beansprucht werden oder zumindest eben Großteile der Mittel aus bestimmten Programmen. Da geht jetzt auch der Vorwurf schon dahin, dass die Programme absichtlich derart umständlich ausgestaltet werden, dass es eben auch dazu kommt, dass die 9 Milliarden Euro nicht abgerufen werden. Und dann auch nochmal ein Trick in die Zauberkiste. Es wird auch einfach nochmal zusätzlich zu den erwarteten Einnahmen wird nochmal eine globale Mehreinnahme von 3 Milliarden Euro angenommen. Man weiß nicht, wo die herkommt. Also wenn man guckt, was geht eigentlich in den KTF rein? Das sind ja maßgeblich die Einnahmen aus dem CO2-Emissionshandel, also einmal aus dem europäischen, der den Stromsektor und die Industrie betrifft, und dann der nationale Brennstoffemissionshandel, wo die Wärme und die Mobilität dann davon betroffen ist. Und wenn man das so zusammenzählt, dann kommt man da so auf 22 Milliarden Euro und da fehlt halt einfach nochmal ein Batzen. Und da fehlen eben diese 9 Milliarden, wo man einfach hofft, naja, die Mittel werden schon nicht abgerufen, und dann nochmal 3 Milliarden, wo man sagt, naja, vielleicht kommt ja durch den CO2-Handel doch noch ein bisschen mehr Geld ins Haus. Also das ist schon echt auch, steht das insgesamt auf sehr wackeligen Beinen. Zeigen auch Stellungnahmen, zum Beispiel der Energieverband BDW sagt halt, naja, also zwei Drittel sind durchfinanziert, aber bei einem Drittel ist es ziemlich ungewiss, was damit irgendwie passiert. Und da könnte es dann auch mitten im Jahr zu Förderstopps kommen. Die größte Sorge der Energiebranche ist aber eigentlich etwas, was man kaum findet in diesem KTF, nämlich die Kraftwerksstrategie. Die sollte durchaus eben mal ein größerer Batzen im KTF sein, ist es Stand jetzt aber eigentlich nicht mehr. Also Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat auch selbst nochmal gesagt, dass sein Haus von einem Förderbedarf in Höhe von 15 bis 20 Milliarden Euro ausgeht. Bisher sahen Haushaltsentwürfe für den Bereich auch nur Ausgaben von 7,55 Milliarden Euro vor. Also da merkt man schon mal, das ist, war auch in den bisherigen Plänen noch nicht komplett durchfinanziert. So, jetzt kommt es aber. Im aktuellen KTF sind nur noch 250.000 Euro vorgesehen, und zwar nur für das Jahr 2025, und danach gibt es nichts mehr. Also ich habe ja gesagt, über 30 Seiten, glaube ich, hat der Wirtschaftsplan insgesamt. Die Kraftwerksstrategie, also ein Riesenförderprogramm, auch von großer Bedeutung für die Stromerzeugung, hat da gerade mal eine Zeile. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es erst gar nicht gefunden. Ich habe einen Hinweis gekriegt, da steckt was drin, dann habe ich es gesucht. Ich wusste sogar die Seite, auf der es steht, aber diese eine Zeile, die habe ich gar nicht entdeckt. Also wirklich knifflig, und entsprechend fallen natürlich auch irgendwie die Reaktionen aus. Was halt komplett fehlt, ist der Zukunftsplan. Welche Mittel wollen wir eigentlich dafür künftig einstellen? Jetzt kann man sagen, naja gut, das ist ja auch nicht mehr Sache der Ampel. Die deklariert sich ja selber nur noch als Übergangsregierung. Und das, was die künftige Regierung, wird sicherlich keine Ampel mehr sein. Sie überlassen sozusagen dann die Ausgestaltung der Finanzierung der Kraftwerksstrategie, so liest sich zumindest, einer künftigen Regierung. Wir haben natürlich auch beim Bundeswirtschaftsministerium nachgefragt. Die gaben sich da eben ja sehr einsilbig dazu. Ja, so aus dem Umfeld des Wirtschaftsministeriums war dann zu hören, Ja, also wir gehen jetzt erstmal nicht davon aus, dass wir großartig Mittel auch ausgeben müssen, weil die Ausschreibungen sollen ja überhaupt erst im Jahr 2025 starten und bis dann Investitionsentscheidungen final getroffen sind und tatsächlich Mittel abgerufen werden, dann sind wir irgendwie im Jahr 2028, 2029. Muss ich ehrlich sagen, überzeugt mich nicht, weil auch bei allen anderen Fördertiteln, die im KTF enthalten sind, ist jeweils eine Vorausschau, das nennt sich dann jeweils eine Auszahlungsermächtigung, im Prinzip eine Verpflichtungsermächtigung ist das richtige Wort, da steht schon mal drin, was kommt da so in Zukunft auf uns zu, und das fehlt halt jetzt im KTF momentan total, und die Reaktion...
Das heißt bei der Finanzierung der Kraftwerksstrategie spielt die jetzige Regierung auf Zeit.
Sie spielt auf Zeit und sie spielt natürlich mit ganz viel Unsicherheit, die sie jetzt in den Markt reingibt. Und so fallen auch so erste Reaktionen auch aus, weil jetzt auch wir schon gehört haben, dann darf man ein Fragezeichen dran setzen, ob die Kraftwerksstrategie überhaupt noch von der aktuellen Regierung beschlossen wird. Wir können noch mal erinnern an einen Digital-Talk, den wir zu dem Thema hatten, wo der Vertreter der FDP, Michael Kruse, ganz klar gesagt hat, dass er eigentlich eine Kraftwerksstrategie ablehnt, dass es die nicht braucht, dass er als wesentliches Instrument eigentlich den Kapazitätsmarkt sieht, der ab 2028 starten soll. Wenn man das noch so im Ohr hat und jetzt in den Wirtschaftsplan des KTF reinguckt, dann darf man durchaus auch Zweifel haben, ob die Kraftwerksstrategie umgesetzt wird. Das Wirtschaftsministerium sagt ja. Wir bleiben da natürlich am Ball. Aber es steht immer noch die Genehmigung aus Brüssel aus, auch wenn Robert Habeck vor gut 6 Wochen es so anklingen ließ, als sei man da schon irgendwie quasi kurz davor, über die grüne Ampel zu laufen. Da sind jetzt wieder Wochen verstrichen. Also da schwingt immer noch relativ viel Unsicherheit mit, und das ist schon weit irgendwie auch ein Stück weit fatal, weil die künftige Stromerzeugung wird brauchen flexible Kraftwerke. Das ist halt ganz essentiell für den ganzen Wirtschaftsstandort Deutschland. Deshalb bin ich jetzt auch mal gespannt. Also den Ferienmodus hat man schon noch so ein Stück weit gemerkt, auch bei dem Punkt, weil es kamen noch nicht so die scharfen Reaktionen direkt. Und ich bin mal gespannt auf die kommende Woche. Dann enden ja auch zum Beispiel die Ferien in Nordrhein-Westfalen, ganz zentraler Standort für Kraftwerke. Ich bin schon sehr gespannt, welche Reaktionen wir aus Nordrhein-Westfalen noch hören werden. Da werden wir sicherlich auch versuchen, ein paar Stimmen einzuholen. Bin auch mal gespannt, den BDI zu hören, was der dazu sagt. Und wir sind auch dabei, bei den Fraktionen mal jetzt erste Reaktionen einzuholen. Da können wir dann gerne in der kommenden Woche nochmal drauf gucken. Gut, dann lasst uns vom KTF weg und zu einem anderen Thema schwenken, nämlich nochmal zum Thema Wärme. Lisa, wir haben gerade schon kurz drüber gesprochen, die Reaktionen auf die KTF-Mittel. Aber das war nicht das einzige Mal, dass uns diese Woche die Wärme umgetrieben hat, weil der Fernwärmeausbau ist nun mal ein ganz, ganz zentraler Punkt bei der Energiewende. Und da gibt es eine Verordnung, die den Rahmen für den Fernwärmeausbau setzt und für Preisanpassungen. Und diese wunderbare Verordnung, die stammt tatsächlich aus dem Jahr 1980. Das finde ich echt kurios. Also da würde ja auch den ganzen ostdeutschen Bundesländern noch eine Uraltverordnung aus der BRD übergeholfen. Und die ist im Jahr 2024 immer noch gültig. Jetzt liegt seit, ich glaube Ende Juli, liegt ein Entwurf für eine Novelle vor, und da läuft jetzt auch die Frist für Stellungnahmen. Diese Woche sind von einigen wesentlichen Akteuren Stellungnahmen eingegangen, und kurioserweise, sie fallen total unterschiedlich auch irgendwie aus.
Genau, also auch hier natürlich ist schon ein großes Thema, wer soll das bezahlen? Auch das fragen sich wieder alle. Ich meine, diese Fernwärmeverordnung, ich meine, der Referentenentwurf ist nicht neu. Man konnte sich schon länger damit befassen. Es ist auf jeden Fall so, dass es schon eine deutlich stärkere Gewichtung oder einen deutlich stärkeren Ausgleich geben soll zwischen Marktelement und Kostenelement, und dass dieses Kostenelement sich tatsächlich auch wirklich an den tatsächlichen Kosten orientiert, die Fernwärmebetreibern oder Fernwärmeversorgern entstehen für Erzeugung und Beschaffung. Das ist erstmal etwas, was Verbraucherschützer natürlich begrüßen, weil die ja sehr darauf bedacht sind, dass die Kosten auch wirklich weniger nach Index bestimmt werden, sondern wirklich nach tatsächlichen Kosten, die entstehen und damit Verbraucher eben auch ja faire Preise präsentiert bekommen und vor allem auch eine Kostentransparenz entsteht. Allerdings muss man sagen, sowohl Fernwärmeversorger als auch Verbraucherschützer kritisieren an diesem Referentenentwurf, dass er in Teilen sehr schwammig ist. Die Argumentationen driften da sehr auseinander. Den Verbraucherschützern, die begrüßen natürlich, ja okay, es steht diese hälftige bzw. gleiche Gewichtung von Marktelement und Kostenelement, die ist vorgesehen. Aber sie ist nur eine Möglichkeit der Ausgestaltung. Also es wird immer auch offen gelassen, dann doch Preisänderungsklauseln anders auszugestalten, als diese Gewichtung zu nutzen. Und das sorgt natürlich für Verbraucherschützer, ist es nicht optimal, weil das natürlich für Verunsicherung bei Verbrauchern sorgt. Das steht einer gewissen Transparenz und Nachvollziehbarkeit im Weg, schafft Unsicherheiten. Die Fernwärmeversorger wiederum haben natürlich die Sorge, dass das sehr viel Bürokratieaufwand bedeutet. Also so viel Transparenz zu schaffen und Nachvollziehbarkeit zu schaffen und Dokumentation zu schaffen, ist natürlich ein wahnsinniger Aufwand. Und es ist natürlich schon die berechtigte Frage, bringt das Verbrauchern am Schluss was? Also ich meine, wir kennen alle Nebenkostenabrechnungen, wir kennen alle die Ablese- und Fernwärmeabrechnungen, wenn man denn Fernwärme hat. Und da stehen wahnsinnig viel drin. Und ja, manchmal muss zumindest ich als Verbraucher aus Verbrauchersicht auch sagen, manchmal bin ich auch ein bisschen so, ja, okay, will ich das jetzt alles wirklich nachvollziehen oder mich auch so ein bisschen darauf verlassen, dass es transparent genug ist? Hier sind die Fernwärmeversorger ja nach wie vor so, dass viele auch sagen, wir schaffen schon die nötige Transparenz und wir sind verlässliche, faire, ordentliche Versorger. Und das stimmt ja auch in sehr vielen Fällen so. Das kann man ja schon einfach auch mal anerkennen. Lange Rede, kurzer Sinn, ist es trotzdem natürlich so, dass eben aufgrund dieser vielen Möglichkeiten der Ausgestaltung einfach viel Rechtsunsicherheit besteht. Also wenn da natürlich immer steht, ja, es gibt auch andere Möglichkeiten, aber die Möglichkeiten nicht so ganz genau definiert sind, wird es natürlich schwierig mit der Verlässlichkeit und wie dann Transparenz, Veröffentlichungspflichten etc. und Indexgestaltung ausgestaltet werden sollen. Also das ist einfach schwierig. Hier wird ein wahnsinniger Mehraufwand befürchtet. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass befürchtet wird durch diese Gewichtung von Markt- und Kostenelement und Kostenidentität, wie sich das nennt, wenn man tatsächliche Kosten abbilden möchte, wird befürchtet, dass dieser Systemwechsel, von dem wir auch schon vorher im Rahmen des BEW besprochen, im Rahmen der BEW gesprochen haben, dass das schwierig wird zu finanzieren. Also man muss einfach sehen, es wird Unmengen an Geld kosten, die Erzeugungsanlagen umzustellen auf eben grüne Wärme beziehungsweise unvermeidbare Abwärme. Das kostet Unmengen und dadurch ändern sich natürlich auch die Energieträger. Und das würde man sich halt wünschen, dass das besser abgebildet ist beziehungsweise dass es hier Ausnahmen gibt von der Preisanpassungsklausel oder von der Ausgestaltung der Preisanpassungsklausel, wobei sich das ja so ein bisschen widerspricht, da es ja Ausnahmemöglichkeiten gibt. Also es ist auch hier ähnlich wie du ja auch beim KTF schon angesprochen hast. Es ist ein Wust an Ausgestaltung und es sind wahnsinnig viele Detailregeln, die aber doch sehr viel Interpretationsspielraum lassen. Von dem her bewegt man sich, glaube ich, auch hier auf sehr dünnem Eis. Beim Contracting, muss man sagen, hat man das Problem der Finanzierung. Hier verschärfen sich manche Regeln, nämlich die verkürzte Laufzeit von Erstverträgen. Und das kann das Contracting tatsächlich in die Bredouille bringen, dass es einfach nicht mehr finanzierbar ist. Auch hier ist ein sehr großer Investitionsbedarf. Dann gilt für die Rechte der Verbraucher werden gestärkt, wenn es um Gebäudesanierungen geht, dass man hier die Anschlussleistung dann reduzieren kann. Also Verbraucher, die nach einer Gebäudesanierung ihre Anschlussleistung reduzieren möchten. Auch das ist die Frage, wie lässt sich das finanzieren? Das bringt einfach wirtschaftliche Unsicherheiten für Versorger, wenn im Nachhinein vertraglich bestellte Anschlussleistungen reduziert werden. Wie ist das Ganze dann noch planbar und eben auch darstellbar? Und auch hier muss man sagen, wenn man sich so die Fernwärmelandschaft in Deutschland anguckt und die Pläne der einzelnen Versorger, viele planen wirklich mehrere hundert Kilometer das Netz zu erweitern. Es sind wirklich großindustrielle Technologien im Spiel, egal von der Wärmepumpe bis zur Geothermie, die mit einem wahnsinnigen Risiko auch einhergehen. Von dem her ist es verständlich, die Kritik an diesem Entwurf. Verbraucherschützer hätten sich natürlich noch mehr Transparenz auch gewünscht und verpflichtende Elemente. Also auch hier, wir bleiben gespannt, wie das tatsächlich sich in die Praxis umsetzen lässt, sowohl für Verbraucher als auch für Fernwärmeversorger.
Was ich ja eigentlich total spannend finde, wenn man da mal so ein bisschen den Kopf hebt und in Gänze drüber guckt, ist, dass die Wärmewende ja ganz lange immer als der schlafende Riese der Energiewende bezeichnet wurde. Aber also da schläft keiner mehr, das muss man, glaube ich, echt sagen. Das merkt man, glaube ich, jetzt auch an unserem Thema, wenn man sieht im KTF, die Finanzmittel für die Wärmewende sind mit Abstand der größte Brocken. Jetzt soll der ganze Rechtsrahmen für den Fernwärmeausbau, für die Preisgestaltung in der Fernwärme auch komplett neu angepasst werden. Es gibt ja auch Diskussionen darüber, ob der Wärmebereich, der Fernwärmebereich auch reguliert werden muss, so wie es bei den Gasnetzen und Stromnetzen eben schon der Fall ist. Vielleicht war die Fernwärme auch immer so ein bisschen irgendwie, stand hinten in der Ecke, war nicht so ganz im Fokus, weil viele Versorger ja in den zurückliegenden Jahren auch stärker auf den Gasnetzausbau gesetzt haben als jetzt vielleicht auf die Fernwärme. Aber da passiert natürlich jetzt ganz, ganz viel, weil die Fernwärme ist natürlich inzwischen der ganz große Hoffnungsträger für die Wärmewende. Und klar, das ist immer noch ein Monopol. Jeder Anbieter setzt seine Preise selbst fest. Es gibt eine Preisaufsicht durch das Bundeskartellamt. Das ist, glaube ich, auch der Punkt, wo dann so ein bisschen Kritik eben kommt, dass es da zuletzt auch einige Missbrauchsverfahren gab, über die wir eben auch berichtet haben, dass eben von den vielen 100 Anbietern, die es gibt, einzelne dann eben ausscheren. Das bestimmt dann die Schlagzeilen und fördert dann natürlich auch die Diskussion um den ganzen Rahmen. Thema Fernwärme war aber auch ganz, ganz großes Thema bei uns in unserer Sommerserie. Im Sommer, wenn eigentlich das insgesamt so ein bisschen ruhiger ist, ziehen wir eigentlich so durchs Lande und unterhalten uns auch öfter mal gerade mit kleineren Stadtwerken, die vielleicht sonst nicht so sehr im Fokus stehen. Ruben, dieses Mal haben wir uns tatsächlich ganz intensiv mit dem Thema Energieinfrastruktur im Wandel auch beschäftigt.
Genau.
Kannst du mal so ein bisschen den Rahmen skizzieren unserer Sommerserie?
Ja, sehr gerne. Also das ist eine kleine Institution, wenn man so will, bei uns. Das machen wir inzwischen schon seit einigen Jahren. Wie du sagst, wir ziehen durchs Land. Und Lisa, du hast das eben so schön gesagt, es bleibt spannend zu sehen, wie sich das mit der Fernwärme, mit der neuen Verordnung in die Praxis umsetzen lässt. Und das ist ja die Kernfrage, die sich auch die Stadtwerke als Energieversorger vor Ort stellen müssen. Und diese Interviewserie, die wir da machen, hat genau zum Ziel, dass die Leute mal zu Wort kommen, die es umsetzen müssen, die also sozusagen genau wie wir mit Fragezeichen in so eine Verordnung reingucken, was steht da eigentlich für mich drin und was für Schlüsse die daraus ziehen, also Stadtwerke und die Geschäftsführerebene vor allem an der Stelle, das bilden wir ja wenn wir über die große Politik beispielsweise schreiben, nicht immer ab. Und so tun wir es nämlich genau dann doch, dass wir mal mit Leuten sprechen, einzelnen Chefinnen, Chefs von Energieversorgern. Da war die Fernwärme in diesem Jahr ein großes Thema, aber kommunale Infrastruktur ist noch mehr als Fernwärme. Wir haben natürlich auch gesprochen über Fragen zum Stromnetz. Auch da gibt es viele Themen, Stromnetzausbau, Digitalisierung, Gasnetz genauso sehr ein großes Thema. Was passiert eigentlich perspektivisch mit den Gasnetzen, wenn der Verbrauch immer mehr zurückgeht? Stichwort Wärmepumpe. Und natürlich auch das Thema Wasserstoff, denn viele Netzbetreiber vor Ort prüfen ja inzwischen, ob es nicht auch Sinn macht, auch gerade vor dem Hintergrund der Wärmewende, in irgendeiner Form ein weiterführendes Netz oder Pipelines zumindest für die Wasserstoffversorgung vor Ort aufzubauen. Also da kamen sehr viele interessante Aspekte zusammen. Wie gesagt, die Wärme war ein großes Thema, das kann man durchaus sagen, aber es gibt noch sehr viel mehr Perspektiven.
Ich war unterwegs einmal im Südwesten Deutschlands, nämlich in meiner Heimatstadt Kaiserslautern und dann einmal in einer ganz entgegengesetzten Richtung in Pasewalk. Das sagt vielleicht dem einen oder anderen gar nichts. Das ist ganz im Nordosten von Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, im östlichen Vorpommern. regional natürlich total unterschiedlich, unterschiedliche Historie. Aber auffällig war, ich bin sehr offen an die Interviews rangegangen und wollte einfach mal hören, was treibt euch so um? Und bei beiden war das Thema Fernwärme ganz, ganz, ganz zentral, ne? Also in Pasewalk ist auch das zentrale Instrument, um die Wärmewende zu gestalten. Da habe ich mit einem Geschäftsführer und dem Leiter Technik gesprochen. Die haben gesagt, ja gut, wir waren eigentlich auf einem Pfad, die Gasnetze weiter auszubauen und haben in den zurückliegenden Jahren die Fernwärme eher ein bisschen zurückgefahren. Jetzt müssen wir umdrehen und wieder massiv die Fernwärme ausbauen. Und klar, Pasewalk ist eine kleine Stadt mit, oh, jetzt kann ich mich in die Nessel setzen, aber ich glaube so um die 10.000 Einwohner. Die sind aber trotzdem da innovativ unterwegs. Also die wollen eine große Solarthermieanlage bauen mit einem Wärmespeicher. Die beschäftigen sich mit Power to Heat. Die sind deshalb gerade dabei, sich an einem Windpark zu beteiligen. Im Umland von Pasewalk sind auch größere Elektrolyseure geplant. Beschäftigen sich damit, ob sie die Abwärme von dort nutzen können. Also ich finde schon richtig umtriebig. Klar, die müssen dafür viel Geld in die Hand nehmen. Das verbindet die beiden Stadtwerke wiederum, weil sowohl Kaiserslautern als auch Pasewalk gehören jetzt nicht zu den haushaltsstärksten Kommunen. Beide haben ja eigentlich gesagt, also von unseren Kommunen haben wir da nicht viel zu erwarten. In Kaiserslautern ist das Thema Geothermie eine Option. In der Pfalz gibt es ja durchaus starke Geothermiegebiete. An Kaiserslautern vorbei führt aber auch eine große Wasserstoffleitung des Wasserstoffkernnetzes. Die beschäftigen sich also auch damit, ihre bisherigen Gasturbinen zumindest teilweise mit Wasserstoff zu betreiben. Also es war nicht ganz zentral, dass sie sich vor allem eben momentan mit dem Umbau der Wärmeversorgung beschäftigen. Ich habe auch immer nach Stromnetzen gefragt und da war eigentlich immer, oh, da sind wir auf Kurs, da haben wir jetzt nicht so das Riesenproblem. Also es war wirklich tatsächlich ganz zentral immer Wärme und natürlich die Frage, wie finanzieren wir das Ganze? Also gerade jetzt auch in den beiden Städten, das ist eine Riesenherausforderung. Pasewalk gab es ja einen Vorschlag für staatliche Bürgschaften. Das Modell gab es wohl schon mal für die ganzen ostdeutschen Versorger und Netzbetreiber, als sie dann nach Zusammenbruch der DDR dort die Netze übernommen haben. Da hat der Geschäftsführer auch gesagt, wir brauchen gar nicht Subventionen oder so dafür, aber einfach eine Absicherung. Das wäre eine super Hilfe. In Kaiserslautern gucken wir ganz, ganz stark auf das Thema Fremdkapital, aber das hat halt auch Folgen. Ne? Das hat auch Folgen beim Fernwärmeausbau, wenn da dritte Geldgeber mit drin sind. Die haben natürlich auch eine Renditeerwartung. Das macht was mit den Preisen. Ja, da sind dann wieder Diskussionen zu führen.
Also das Thema Finanzierung, das zieht sich durch diese Sommerserie als Thema wie ein roter Faden, kann man sagen. Da gibt es verschiedene Ideen, aber es ist bei vielen Kommunen, bei vielen Stadtwerken tatsächlich noch im Ideenstadium. Den Plan auf dem Tisch haben bislang wahrscheinlich die wenigsten. Und ich finde auch bei dem Thema, wenn wir mal bei dem Thema Wärmeausbau bleiben, muss man sich immer dieses Gesamtbild vor Augen führen, was wir da gerade machen. Ja, die Stadtwerke als Energieversorger vor Ort betreiben seit vielen Jahren Wärmenetze und das war vergleichsweise ruhiges Geschäft, wenn wir mal gucken, wo in der Energiewirtschaft zuletzt eigentlich die Themen, die Musik gespielt hat, wenn man so will. Und jetzt kommen zwei Dinge gleichzeitig. Das ist zum einen sozusagen politisch verordnet der Fernwärmeausbau. Fernwärme soll bei der Wärmewende eine große Rolle spielen, künftig eine deutlich größere als bislang. Und gleichzeitig Dekarbonisierung, das eigentlich bedeutet, dass alle bestehenden Wärmenetze, so wie sie bislang existieren, umgebaut werden müssen. Die Energieerzeugung muss auf neue Quellen zurückgreifen. Und da haben wir die interessante Situation, das wissen wir auch aus verschiedenen anderen Bereichen, keine Kommune in Deutschland gleicht der anderen. Die Möglichkeiten, Wärme zu beziehen, sind vor Ort immer unterschiedlich. Es gibt keine Blaupausen. Und das macht dieses Thema auch so wahnsinnig komplex. Und wiederum zurück zur Sommerserie, das macht es dann auch sehr reizvoll, genau hinzuschauen und in einzelne Kommunen mal zu gehen und zu gucken, was macht ihr da eigentlich? Und das lässt sich natürlich dann auch bei uns nochmal nachlesen, wer da Interesse dran hat. Wir haben eine Themen Seite zu dieser Sommerserie. Da kann man nochmal gucken. Es sind interessante Gespräche dabei. Vielleicht nochmal ein kleiner Schwenk zu einem Thema, was ich sehr interessant fand. Wir haben natürlich auch immer dieses Spannungsfeld, die Erwartungen der Öffentlichkeit, der Kommunen, ja, der Stadt, der Städte und Gemeinden und die Stadtwerke als umsetzende Akteure. Da haben wir zum Beispiel ein Interview mit jemandem geführt, der, wo die Kommune politisch ein sehr ambitioniertes Ziel zur Dekarbonisierung beschlossen hat. Und die Stadtwerke als Versorger vor Ort müssen jetzt schauen, ist das überhaupt machbar? Da gibt es jetzt eine Machbarkeitsstudie und in dem Interview ist so ein Stück weit auch zu lesen. Wahrscheinlich wird das dieses ambitionierte Ziel 2030 ist es, glaube ich, lässt sich wahrscheinlich gar nicht Klimaneutralität bis dahin erreichen. Das sind dann so Kleinigkeiten, die ich durchaus bemerkenswert finde, die dann vielleicht auch über die Einzelstadt hinausgehen. Da haben wir einfach ein Spannungsfeld, wo sich durchaus mal lohnt hinzuschauen.
Ja, das ist nachzulesen, wie du gerade gesagt hast, auf www.energetmuseumsmessenger.de. Da sind noch zahlreiche andere Sommerinterviews mit anderen Stadtwerken und Versorgern zu finden. Ja, es war auf jeden Fall spannend zu sehen, eigentlich im Prinzip, was man definitiv feststellt, so bockig wie Energiewirtschaft vielleicht früher auch mal war, so beim Thema Energiewende, so ambitioniert und engagiert wollen die eigentlich jetzt rangehen. Und wenn wir jetzt dann nochmal auf den Einstieg gucken, die KTF-Debatte, momentan ist es eher so, dass die Politik da dann die Knüppel zwischen die Beine wirft. Da hat sich das Spannungsverhältnis irgendwie komplett umgedreht. Das ist auch interessant zu sehen, aber ist natürlich aktuell eine Riesenherausforderung. So, da bleiben wir definitiv am Ball. Ich hätte gar nicht gedacht, dass wir gleich zum Auftakt nach der Sommerpause gleich wieder so lang sind. Hatten wir auch gar nicht vor, aber offensichtlich hatten wir alle ein bisschen was angespart, was jetzt raus musste. Ich habe meinen Teil selber dazu beigetragen mit dem Einstieg beim KTF. Ja, vielen Dank ihr zwei, dass ihr dabei wart. Hat Spaß gemacht. Gerne wieder. Vielen Dank natürlich auch fürs Zuhören und wir freuen uns auf die nächste Folge kommenden Freitag. Bis dahin sagen wir tschüss, gute Zeit, bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.